Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus und hoffentlich bald auch das Wetter. Dann geht's wieder raus auf die Straßen. Hans-Jürgen Bartsch hat seinen Frühjahrsputz schon gemacht. Das Fahrrad ist fachmännisch gecheckt und einsatzbereit.
Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Das sind die zwei Räder. Das ist der Rahmen und das ist die Lenkung.
Wenn es nicht lenkbar wäre, würde man umfallen.
Laufen ist relativ langsam. Fahrrad ist mit derselben Energie etwa 5-mal so schnell. Das Fahrrad ist in vielerlei Hinsicht als Gegenstand der Mobilität dem Auto überlegen.
Wenn es schlackert und Luft hat und trotzdem satt sitzt mit Öl drin, funktioniert das Ding.
In diesen Tagen vor 200 Jahren hatte Karl von Drais einen Geistesblitz. Nicht wie so oft bei Erfindungen hat er an den Rändern bestehender Produkte etwas weiterentwickelt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes etwas damals völlig Undenkbares auf die Beine gestellt: die Laufmaschine. Zum ersten Mal probierte jemand aus und dann noch mit Erfolg, ob zwei Räder in einer Spur einen Menschen fortbewegen können. Wir entführen euch heute in die Fahrradwerkstatt des badischen Genies und all jener, die nach ihm folgten und Jahr für Jahr an der Laufmaschine weitergebastelt haben. So lange, bis die Leichtlaufräder heutiger Zeit dabei herausgekommen sind. Das Technoseum in Mannheim widmet dem Fahrrad und seiner 200-jährigen Geschichte aktuell eine große Schau, unter anderem mit Vorträgen wie dem des Technikhistorikers Dr. Volker Benhard Wagenhoff. Am 7. Dezember 2016 hat er seine Zuhörer in die Fahrradwerkstatt Alter Prägung entführt und detailgetreue Erläuterungen zum Herstellungsprozess abgegeben. Vieles davon hat er an Objekten visuell erklärt, für Fahrradfreaks dürfte aber auch unsere Audiofassung ein Leckerbissen sein. Und auch Laien wie ich verstehen eine ganze Menge. Wir senden daher jetzt Ausschnitte daraus.
Hier ist vom Laufrad und von der Hightech-Maschine die Rede, weil das Fahrrad um 1910, 14 eigentlich weitgehend auskonstruiert war. Und ein optischer Beleg dafür ist das Icon, das Sie vom Verkehrszeichen kennen. Das ist das Fahrrad mit Diamantrahmen, wie wir es heute noch kennen. Es ist immer noch der am häufigsten verbreitete Fahrradtyp. Und das war damals quasi fertig. Auch das, was dahinter steht, und das interessiert aus meiner Sicht besonders, nämlich die Produktionstechnik für die Dinge, die fürs Fahrrad notwendig sind, sind damals schon da gewesen. Was wir inzwischen erlebt haben, ist eine gewisse Bereicherung, was Fahrradelektronik angeht, neue Werkstoffe, veränderte Getriebeformen beim Kettenantrieb, aber im Großen und Ganzen ist es dasselbe Fahrrad. Und wenn Sie sich heute die Retrowelle ansehen, dann haben Sie sehr viele Fahrzeuge, die dem Stand um 1910 entsprechen. Das Wichtige am Fahrrad ist, dass es in den letzten 4 Jahrzehnten der ersten 100 Jahre, also etwa von 1870 bis 1914, so diesen Zeitraum 40, 45 Jahre, technikgeschichtlich relevant ist. Es ist einmal ein Konsumgut, das in dieser Zeit zum massenhaften Individualverkehrsmittel wird und es ist Schrittmacher für das Automobil, weil es bestimmte Techniken zu entwickeln erlaubt, wie zum Beispiel das Kugellager oder die Blechverarbeitung, die dann später für Karosserien und Rahmen wichtig wird. Das ist sozusagen die Konsumseite, bei der das Fahrrad wichtig wird. Was die Produktion angeht, ist das eigentlich noch gravierender. Wir haben es hier nämlich mit einer Maschine zu tun, die für die damalige Zeit in extremem Maße den Leichtbau erfordert, weil es ein Gerät ist, das vom Menschen gehandhabt wird. Und wenn die Gewichte über 20, 25 Kilo hinausgehen, ist da kaum mehr was zu machen. Also ein vernünftiges Fahrrad, kann man sagen, sollte deutlich unter 20 Kilo wiegen. Um das zu ermöglichen, müssen Werkstoffe verwendet werden, die hochwertig sind, während alle Maschinen im 19. Jahrhundert in der Hauptsache aus dickwandigem, aber von der Festigkeit her geringwertigem Gusseisen bestehen und dann Schmiedeeisen und Stahl verwenden, die beide jeweils besser sind, ist das Fahrrad eigentlich ab 1885 eine Ganzstahlkonstruktion. Also Werkstoffe, die höherwertig sind, höhere Festigkeit haben und die man auch härten kann. Zu den Maschinenelementen hatte ich schon was gesagt, die entwickelt worden sind. Und was eigentlich das Ganze zusammenbindet, ist die Tatsache, dass das Fahrrad auch ein Entwicklungsfeld für moderne industrielle Massenfertigung ist. Die entsteht schon vorher, wird aber beim Fahrrad zum ersten Mal ganz breit eingesetzt, so breit, dass es in den 90er Jahren weltweit Produktionsziffern schon über 1 Million Stück pro Jahr gibt, so 97, 98. Also wir haben es hier mit einer industriellen Massenfertigung zu tun und die müsste nochmal eingeordnet werden. Das will ich jetzt als zweiten Punkt meiner Einleitung bringen. Das Ganze spielt sich ja in der Industrialisierung ab. Die beginnt um 1860, 70 herum in Großbritannien, hat global enorme Auswirkungen, das wissen wir alles, und die ist eigentlich nur vergleichbar universalgeschichtlich mit dem Tier-Mensch-Übergang und mit der agrarischen Revolution der Produktionsverhältnisse. Dazwischen tut sich viel, aber so große Umbrüche wie jetzt haben wir eigentlich ganz selten. Und worauf beruht das? Viele Leute glauben immer noch, es sei die Dampfmaschine, die industrielle Revolution ausmacht. Es ist aber die Art und Weise, wie der Stoff bearbeitet werden kann. Die Dampfmaschine kommt erst hinten nach, ist wichtig. Aber ich muss erst eine Maschine haben, die in der Lage ist, den Stoff anzufassen und das Werkzeug und beide gegeneinander zu führen, ohne dass die Kraft und Geschicklichkeit des Menschen noch eine Rolle spielt. Dann kann ich die Ungeheuerlichkeiten im positiven wie im negativen Sinne produzieren, die wir heute in die Welt setzen. Das passiert ab 70 in Großbritannien, zuerst in der Textilindustrie. Dann strahlt das aus auf andere Bereiche und dann kommt sofort der Punkt, wo kriegen wir eigentlich die ganzen Maschinen her, die wir bauen müssen. Und da entwickelt sich der Maschinenbau aus einer handwerklichen Tätigkeit, die Holz und Eisen verarbeitet. Und wir werden auch beim Fahrrad dafür noch das Beispiel sehen, hin zu einer Technik, wo mit Hilfe von Maschinen andere Maschinen gebaut werden. Nun gibt es da einen gravierenden Unterschied. Die ersten Maschinen, die gebaut werden über Jahrzehnte hinweg, sind in der Regel Investitionsgüter. Die sind teuer, groß, schwer. Die werden in Einzelstücken oder kleinen Serien hergestellt und gleichzeitig entwickelt sich aber aus dem Ansatz im militärischen Bereich heraus eine Produktionstechnik, die anders aussieht und die heißt Austauschbau, erkläre ich gleich noch. Und mit diesem Austauschbau wird es möglich, komplizierte Mechanismen, also Gewehre, Schreibmaschinen, Taschenuhren, Nähmaschinen und irgendwann auch Fahrräder, auf eine Weise zu produzieren, die so kostengünstig ist, dass sich das viele und immer mehr Leute leisten können, bis es kurz vor 1900 so weit ist, dass solche Objekte der Massenproduktion auch für geringer Verdienende, für einfache Leute erschwinglich werden. Und das ist eigentlich der entscheidende Prozess in der Entwicklung des Fahrrads. Ich will kurz erläutern, was Austauschbau ist. Wenn Sie normalerweise ein Objekt aus Teilen zusammenbauen, was der Schreiner macht, der Schmied, der Stellmacher, der Schlosser, der Uhrmacher, ist die vorindustrielle und zum Teil bis weit ins 19. und 20. Jahrhundert hinein übliche Methode, dass man die Teile durch Gießen oder Schmieden und mit der Feile und anderen Werkzeugen in mehr oder weniger grobe Form bringt. Und dann in der Endphase die zwei Teile, die zusammengehören, so aneinander anpasst, indem zum Beispiel eine Welle so lange abgeschmirgelt wird, bis sie in die vorhandene Bohrung passt, in der sie später stecken wird, dass es dann funktioniert. Das wird nicht gemessen, weil man nicht die Messmittel hat, das festzustellen. Aber man kann probieren. Und wenn es schlackert und Luft hat und trotzdem satt sitzt mit Öl drin, funktioniert das Ding. So sind im normalen, auch im industriellen Maschinenbau bis nach 1900 Maschinen normalerweise zusammengesetzt worden. Und das gilt auch für alle anderen Mechanismen. Das hat aber einen entscheidenden Nachteil, wenn man es ökonomisch sieht, nämlich, dass dieser Anpassprozess von Hand, von Fachleuten gemacht werden muss, erfahrenen Büchsenmachern, Uhrmachern, Maschinenbauschlossern, die mit ihrem Feingefühl die Genauigkeit hinkriegen, dass diese Maschine mit ihren individuell aneinander angepassten Teilen nachher auch funktioniert. Und das war eine langwierige Geschichte, die einige Leute sehr bald gestört hat. In Frankreich kamen im Bereich des Militärs schon im alten Regime, also um 1720, Leute auf den Gedanken, Ingenieure, dass man den Gewehrbestand dadurch aufwerten könnte, dass man die Teile des Schlosses, das ist der Schnappmechanismus, mit dem der Schuss ausgelöst wird, der besteht aus etwa 25 Teilen, die sind geschmiedet, gefeilt, gebohrt, werden ineinander gepasst, dass man diesen Schnappmechanismus im Austauschbau herstellen könnte. Und das hätte dann den Vorteil, man kann bei der Montage die Teile beliebig aus einer Kiste greifen, zusammensetzen und das Ding funktioniert. Und der Vorteil wäre gewesen, wenn man mit 150 kaputten Musketen im Feldlager sitzt, kann man aus den 150 kaputten noch 80 funktionsfähige machen. Das war der Gedanke, der dahinter steckt. Dieses Rationalitätsdenken war in der Aufklärung sehr entwickelt und hatte besonders bei den Militäringenieuren im Artilleriebereich Interessenten und Leute gefunden, die das weitertreiben wollten. Und diese Art des Austauschbaus, die Sachen so herzustellen, dass sie ohne Nacharbeit zusammenpassen, ermöglicht es, bei der Montage sehr viel Zeit einzusparen. Aber das dauerte lange, bis man dahin kam. Man kann rechnen 80 bis 100 Jahre. In Frankreich hat sich das für die Gewehrschlösser, für diesen Schnappmechanismus nicht durchsetzen lassen. 1785 herum übernahmen das die US-Amerikaner, die ganz junge USA, die war verbündet mit den Franzosen, weil die Engländer beider Gegner waren. Und auf die Weise kam diese Methode in die USA und wurde dort weiterentwickelt. Und 1850 war man dort mit vielen Zwischenschritten so weit, dass man das industriell nutzen konnte, im militärischen, staatlichen wie im privaten Bereich, im privaten Sektor der Industrie. Das Problem dieser langen Entwicklungszeit ist einfach, dass man das am Anfang mit einfachen Lehren und weiterhin mit Handarbeit machen musste. Wenn man ein Teil fertig hatte, hat man das nicht mehr an sein Gegenstück angepasst, sondern hatte dafür Lehren. Das waren im Prinzip Bleche mit einer Aussparung, die dem zu fertigenden Maß entsprach. Und dann hat man so lange probiert und abgearbeitet an dem Teil, bis das in die Lehre reinpasste. Man brauchte für so ein Musketenschloss unheimlich viele Lehren. Das waren große Sätze. Und die brauchte man mehrfach in der Produktion. Und die Arbeit war nicht weniger geworden, weil man immer noch mit der Hand arbeitete, feilte. Erst die Amerikaner schafften das so etwa ab 1800 nach und nach Spezialmaschinen zu entwickeln, mit denen man diese Teile, Formen effektiv herstellen konnte, zum Teil mit Fräsern, die schon die Kontur hatten, dass ich also gar nicht mehr groß Schablonen benutzen oder messen musste, sondern ich habe den Fräser einmal drüber fahren lassen und hatte die Kontur am Teil, die ich brauchte. So weit, so gut. Um 1850 war das System funktionsfähig und bekam in Europa auf der Londoner Weltausstellung von 1851 den Namen American System of Manufacturing, amerikanisches System der Herstellung oder der Fertigung. Und von dieser Zeit ab haben das die Europäer immer im Blick gehabt. Sie haben sich dann Maschinen gekauft für ihre Feuerwaffenproduktion, Berlin, Spandau, Enfield in England. Sie haben Nähmaschinen mit diesen Methoden versucht herzustellen, wie die Amerikaner auch. Es war also immer im Schwange. In den USA läuft das so, dass nach den Feuerwaffen die Nähmaschinen kommen und dann die verschiedenen anderen Sachen, Schreibmaschinen, Taschenuhren und ab den 80er Jahren auch das Fahrrad. Gut, dann sind wir jetzt beim Fahrrad. Das Fahrrad kann man für die Zwecke, die wir hier verfolgen, in vier Grundtypen einteilen. Wir haben am Anfang die Konstruktion von Dreis und seinen unmittelbaren Nachfolgern. Die wesentliche Innovation ist das zweirädrige Fahrrad, das zweirädrige Fahrzeug mit einer Spur, das lenkbar ist. Wenn es nicht lenkbar wäre, würde man umfallen. Es gab eine Zeit lang die Vorstellung, es hätte auch nicht lenkbare Laufmaschinen gegeben. Das hat sich aber als Unsinn herausgestellt. Und diese Konstruktion ist noch klassisch vorindustriell. Ein Holzrahmen mit Eisenbeschlägen und die Bauweise entspricht der von Wägen und anderen Fahrzeugen, die man in der damaligen Zeit und schon das Mittelalter und die ganze frühe Neuzeit hindurch so oder ähnlich gebaut hat. Der nächste Schritt kommt dann 1865 bis 70. Da ist das Neue der Tretkurbelmechanismus, also die Tretkurbel am Vorderrad und die Tatsache, dass man den Rahmen jetzt nicht mehr aus Holz und Eisen baut, sondern als massive Eisenkonstruktion. Das Hochrad entwickelt sich ab 1870 und ist so 1880, 1885 voll durchentwickelt. Da kommt jetzt dazu, dass wir stählerne Zugspeichenräder haben, mit denen ich mich ausführlicher befassen werde, weil das eine ganz wichtige Innovation ist, dass wir jetzt anfangen mit Kugellagern, auf die ich mich auch ausführlicher einlassen will, und dass wir hier als Standard Vollgummireifen auf der eisernen Felge haben. Und der Rahmen ist jetzt nicht mehr massiv, sondern aus Stahlrohren gebaut und mit schmiedeeisernen Verbindungsstücken zusammengelötet. Und die letzte Stufe wird um 1900, 1910 erreicht. Da kommt hinzu der Kettentrieb aufs Hinterrad, eine Freilauf-Rücktrittnabe, die es überflüssig macht, die Füße vom Pedal zu nehmen, wenn man schnell fährt und einen Berg runterrollt. Die Leute mussten immer sehr merkwürdige Verrenkungen machen, wenn es bergab ging, weil sie nicht mehr mit dem Treten mitkamen und nachher hatten sie das Problem, wieder auf die Pedale zu kommen. Ja, und was ganz Wesentliches in dieser Zeit, der so ab 1890 langsam und dann sehr schnell in Einsatz kommende Luftreifen. Bei diesem neuen Rad ist der Rahmen jetzt zwar immer noch aus Stahlrohren, die sind aber dünnwandiger und als Verbindungsstücke werden meistens Blechmuffen verwendet, wodurch man eine sehr, sehr leichte Konstruktion bekommt. Jetzt kommen wir mal dazu, uns einzeln anzugucken, wie da gearbeitet wird. Ich fange mit der Laufmaschine vom Dreis an. Wir haben es hier mit der Wagnerei zu tun, Stellmacherei, also die Abteilung, das Holz bearbeitet. Und da sehen Sie, was an Arbeiten notwendig ist. Hier wird Stammholz gespalten, das als Ausgangsmaterial sehr beliebt ist, weil es eine höhere Qualität hat als gesägtes Holz. Dieses Stammholz wird weiter bearbeitet auf einer Schnitzbank, mit einem Ziehmesser, auf einer Hobelbank oder, wenn es um die Nabe geht, auf einer Drechselbank. Hier sehen Sie das große Schwungrad und da dreht sich eine eingespannte Nabe und der hat einen Handdrehmeißel und bringt mit der Hand die Form heraus. Hier sehen Sie einen, der die vorgesägten und vorbearbeiteten Felgenteile bohrt und der junge Mann hier, der setzt das Rad zusammen auf so einer Art Bock und ja, der muss es nachher auch noch zentrieren. Also das sind so die üblichen Arbeiten, alles Handarbeit, Spalten, Hobeln, Drechseln, Bohren. Interessant ist, dass wir hier schon serielle Ansätze für den Arbeitsprozess haben. Das ist eigentlich ein handwerklicher Prozess, alle Leute können wahrscheinlich alles, zumindest wenn sie ausgelernt sind. Aber wir haben hier schon das Phänomen, dass bestimmte Arbeiten von der Konstruktion des Produkts her sich dauernd wiederholen. Die Herstellung der Felgenteile, die Herstellung der Speichen. Und dasselbe gilt, wenn man weitergeht zur Herstellung der Metallteile. Da gehört auf jeden Fall dazu, dass eine Schmiedeesse da ist. Das gehörte früher auch regulär zu einer Schlosserwerkstatt dazu. Und hier sehen Sie einen an der Werkbank mit Schraubstöcken. Das ist in den vorindustriellen Werkstätten ungeheuer wichtig. Und auch noch das ganze 19. Jahrhundert hindurch in den industriellen Werkstätten, weil wir immer die Endbearbeitung bei den meisten Sachen von Hand machen müssen. Und dann brauchen Sie Schraubstöcke in der Nähe von Fenstern, damit die Leute tagsüber ein gutes Licht haben und genau sehen, was sie tun. Auch hier haben wir das Phänomen, dass wir Teile serienhaft herstellen müssen, und zwar Schraubenbolzen und Muttern. Wie sieht es aus bei den Schrauben? Die Schraube ist vor der Industrialisierung eigentlich kein verbreitetes Maschinenelement gewesen. Sie haben das an der eisernen Hand von Götz von Berlichingen, das war Luxus, und Sie haben das auch in teuren Taschenuhren und Standuhren, da ist es auch Luxus. Aber dass die Schraube gängig wird, kommt erst mit der Industrialisierung. Und die frühen Schrauben werden so hergestellt, dass sich der Schlosser eine Schraube macht von Hand aus dem Metallzylinder, reißt er das an, feilt sich den Schraubengang und dann feilt er hier Schneidkanten an und härtet das Ding. Dann nimmt er so eine vorgeschmiedete Mutter, bohrt durch das Loch und schneidet dabei ein Gewinde und kriegt dann, wenn er das gehärtet hat und noch mit Schneidkanten versehen hat, eine Mutter, die er als Werkzeug für Außengewinde verwenden kann. Und wenn er das mehrfach macht, in verschiedenen Größen, hat er für seine Werkstatt einen Satz Gewindewerkzeuge. Das funktioniert ganz gut. Interessant hier dran ist, dass das im Grunde funktioniert innerhalb einer Werkstatt. Aber die Nachbarwerkstatt hat ihre eigenen Werkzeuge gemacht und die schneidet andere Gewinde. Also Sie können in der vorindustriellen oder in der frühindustriellen Zeit diese Gewinde gar nicht gegeneinander austauschen. Das funktioniert nur innerhalb der Ursprungswerkstatt. Aber es ist der Ansatz, der im Grunde nach mehreren Jahrzehnten zum Erfolg führt. Schauen wir uns kurz die weitere Entwicklung an, die die Laufmaschine genommen hat. Es gibt einen Boom, eine regelrechte Hysterie, vor allem in England ist das schön dokumentiert über die vielen Karikaturen, die man dazu findet, wo also reiche, betuchte junge oder ältere Leute, die viel Zeit haben, durch die Gegend brettern, Passanten umfahren oder sich mit Bauern und Fuhrleuten anlegen. Der Name Hobbyhorse oder Dandyhorse, den das in England trägt, deutet schon darauf hin, dass es auf einen bestimmten sozialen Umkreis beschränkt ist. Was noch dazu kommt, ist, dass die Ordnungskräfte sich eigentlich europaweit, also die Polizei, die Stadtverwaltung, dagegen stellen und sagen, ihr könnt hier nicht einfach auf dem Bürgersteig rumbrettern und die Leute umfahren. Und dadurch wird die Sache so weit eingeschränkt, dass eigentlich die Laufmaschine im Großen und Ganzen ein Kinderspielzeug bleibt, bis in die 50er Jahre hinein. Es gibt immer wieder Leute, die sich mal so etwas Ähnliches bauen, ein Dreirad, der Philipp Reis aus Friedrichsdorf, der das Telefon parallel zum Bell erfunden hat, der hat so ein Dreirad gehabt. Aber insgesamt bleibt das nebensächlich. Ist noch keine Geschichte, die richtig durchschlägt. Hier sehen wir ein Tretkurbelvelociped und das ist jetzt im Grunde das Neue. Das entsteht in Frankreich und wird jetzt nicht mehr im Handwerksbetrieb hergestellt, sondern in Betrieben, die auf großem Fuße zum Beispiel Kutschen- und Wagenteile herstellen. Die kann man schon zum Teil als Fabriken bezeichnen, insofern sie teilweise Maschinen einsetzen. Oder es sind, wo sie weitgehend in Handarbeit arbeiten, Manufakturen. Aber sie produzieren auf jeden Fall seriell, also immer wieder möglichst gleiche Teilprodukte, die sie dann zu ihren Endprodukten zusammensetzen. Das Interessante an dieser frühen Michaud-Maschine ist, also Michaud ist der Mann, dem das zum Teil zugeschrieben wird mit der Tretkurbel. Die Meinungen gehen auseinander und es sieht so aus, als sei er in Paris eigentlich nur das Aushängeschild für 3 oder 4 junge begabte Ingenieure gewesen, die die Fahrradproduktion auf Trab gebracht haben, so Ende der 60er Jahre. Dieser Michaud kommt aus dem Kutschenbau und baut erstmal einen Rahmen, der, ja, das Interessante ist, manche schreiben, das sei Gusseisen. Damit wird man aber auf die falsche Fährte gelenkt. Wenn Sie normales Gusseisen für so eine komplizierte filigrane Konstruktion verwenden, bricht Ihnen das, weil Gusseisen die Stöße und Belastungen, die von der Straße kommen, gar nicht aushalten würde. Oder man müsste es halt sehr schwer werden lassen, dann ist es nicht mehr zu handeln. Was der genommen hat, ist Temperguss. Das ist ein spezielles Gusseisen. Das wird nach dem Guss eingepackt in Eisenerzfüllungen, in Kästen und mehrere Tage lang geglüht. Dadurch verändert sich die Struktur und das wird schmiedbar. Im Englischen nennt man das malleable cast, also Gusseisen, das schmiedbar ist. Und das haben die versucht. Das war insofern naheliegend, als auch für Kutschen Teile in dieser Manier hergestellt wurden. Das hat jetzt einen geraden Rahmen, der aus Schmiedeeisen massiv geschmiedet ist, eine sehr elegante Linienführung, also da sind Zierformen eingearbeitet. Und dieses Ding ist, ja, kann man schon sagen, von der Schmiedearbeit her sehr anspruchsvoll. Eine etwas hypothetische Sache ist das, was jetzt kommt, nämlich wie ist dieser Rahmen gemacht worden. Wir wissen, dass der Michaud oder die Leute mit ihm zusammen das nicht mehr selbst gemacht haben, sondern dass sie das aus großen Maschinenfabriken, die Dampfhämmer und andere moderne Schmiedetechnik besaßen, gekauft haben. Aus Nordfrankreich, aus Marseille und so. Und Schweißen, das muss man sich einprägen. Schweißen heißt damals immer nur, ich habe zwei Metallstücke, die ich beide glühend mache bis nahe an den Schmelzpunkt und schmiede die ineinander. Also Schweißen mit Gas oder mit elektrisch und mit Zugabematerial gibt es noch nicht im 19. Jahrhundert. Und deswegen ist das eine sehr, sehr kunstvolle Arbeit, sowas zu machen. Wenn das Ding fertig ist oder auch schon davor, wenn die Einzelteile fertig sind, müssten die vor dem Fügen gebohrt, gedreht werden und dann fügt man das zusammen und dann muss glatt gefeilt und poliert werden. Also Sie haben die ganze Arbeit des Anpassens immer noch, wenn Sie diesen Rahmen fügen, und dasselbe gilt für die Räder. Worauf es eigentlich nur ankommt, zu sehen, in welchem Maße hier seriell gearbeitet wird. Alles von vorgefertigten Rädern. Man baut immer nicht für die Einzelmaschine zwei Räder, sondern man baut große Sätze in verschiedenen Größen und nimmt die vom Lager, wenn man dann das fertige Rad montiert. Und diese Art der Losfertigung, losweise große Teilemengen zu produzieren und dann zusammenzusetzen, bleibt eigentlich im Fahrradbau bis ins 20. Jahrhundert hinein üblich. Sowas wie Fließband gibt es da noch nicht. Und das wird auch später selten gemacht. Wie geht das weiter mit dem Velociped? Es entwickelt sich auch bei diesen französischen Velocipeden und ihren Nachbauten in England, Deutschland und in den USA wieder ein Boom. Es sind wieder die Dandys, die das betreiben. Und ein großes Interesse ist, Rennen zu veranstalten und Rennen zu fahren. Und da haben sie bei dem Tretkurbel-Veloziped ein grundsätzliches Problem. Mit der Kurbel, die fest im Rad sitzt, können Sie nur eine Entfaltung erzeugen, die dem Raddurchmesser entspricht. Wenn Sie also schneller fahren wollen, müssen Sie ein sehr großes Rad bauen. Und da gibt es neben der Geometrie, der Ergonomie des Fahrers, der nur eine bestimmte Beinlänge hat, noch das andere Problem, dass das Rad in sich instabil wird, wenn es aus Holz gebaut ist und wenn es ein Druckspeichenrad ist. Deswegen muss es hier einen Durchbruch geben, auf den gehe ich gleich ein, und dieser Durchbruch führt zum Hochrad. Bevor das Hochrad aber kommt in den 70er Jahren, gibt es in Paris einen Haufen von Patenten, die sich mit dem Fahrrad beschäftigen. Da werden die ersten Freiläufe vorgeschlagen, das bleibt noch Zukunftsmusik. Da wird der Hinterradantrieb aber noch nicht mit einer Kette, sondern mit einem Riemen vorgeschlagen. Das kann nicht funktionieren aus verschiedenen Gründen. Es gibt die ersten Ansätze zu Kugellagern, aber auch das dauert noch länger. Und es gibt zwei Dinge, die sofort umgesetzt werden. Das eine ist der Vollgummireifen. Auf den Eisenreifen des Holzrades oder auf die Felge eines Stahlrades ein Gummi zu kleben, der die Stöße der Straße abmindert. Und das Wichtigste ist eigentlich das Zugspeichenrad, das kurz vor 70 in Paris zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem Fahrradbau patentiert wird. Die Entwicklung in Frankreich bricht aber dann ab durch den Krieg 70-71 und die Führung im Fahrradbau geht nach England, wo man sich in Coventry, da gibt es eine Nähmaschinenindustrie, die hat ein Auf und Ab in der Produktion und die versuchen das damit zu kletten, dass sie auch noch Fahrräder bauen, weil die eine andere Nachfragekurve übers Jahr hinweg haben. Man hat auch anderswo später das Umgekehrte, dass manche mit Fahrrädern anfangen und dann Nähmaschinen dazu nehmen. Das ist so eine typische industriegeschichtliche Sache, die auch da vorkommt. England übernimmt die Führung und fängt an, Hochräder zu bauen. Das hat aber noch, was die Produktion und die Montage angeht, einen anderen Vorteil. Wenn ich mir das Holzrad anschaue, wenn ich das Holzrad montiert habe und ich habe nicht darauf geachtet, dass alle Maße, Dicke der Felge, Länge der Speiche zwischen Nabe und Felge, auf der anderen Seite auch, dass die alle korrekt sind, dann wird das Rad aus der Kreisform geraten, wenn ich es zusammenmontiere. Und das kann ich nur dadurch korrigieren, dass ich es zentriere. Das heißt, ich lege es auf den Bock und wenn es klein ist, kann ich es auch in eine Drehbank spannen und dann muss ich es außen abhobeln oder abspannen. Das ist mühsame Passarbeit von Hand. Der Mann, der das Drahtspeichenrad montiert, hat das wesentlich einfacher. Wenn dem die Felge elliptisch ankommt, dann juckt das den nicht. Der fädelt die Speichen ein, die Nippel durch die Felge. Und wenn er das lose montiert hat, kann er das über die Drehbewegung der Mutter, der Nippelmutter auf der Speiche justieren, bis das Rad die korrekte Form hat. Also er hat einen ganz schnellen Zugang zur korrekten Endform des Rades. Das ist ein enormer Vorteil beim Montieren und bei der Verbilligung des Produktes. Dabei ist das Produkt hochwertiger als das Holzrad mit Druckspeichen. Gut, noch kurz dazu, wie man das herstellt, die einzelnen Teile. Die Speiche, egal ob man die auf der Maschine macht oder auf dem Schraubstock, wird so gemacht, dass man ein abgeschnittenes Stück Stahldraht nimmt, hier eine Klemmvorrichtung hat mit einer Rille und oben so eine Ausdrehung und dann haut man oben mit einer Art Hammer drauf und dann kriegt man einen Kopf, den man in die Felge einhängen kann. Und am unteren Ende wird ein Gewinde draufgeschnitten oder gerollt, wie man das machen will. Die Felgen werden eigentlich traditionell genauso hergestellt wie die eisernen Reifen der Holzräder. Man hat eine Biegemaschine, in die das Profil eingefädelt wird und dadurch biegt sich das und wenn man das lange genug hin und her fährt, kriegt man dann die gewünschte Form. Das ist relativ schlicht, ein bisschen komplexer und auch ein bisschen interessanter, was die Herkunft angeht, ist die Herstellung von Nippeln. Das kann man auf einer Drehbank herstellen, es ist kein Problem. Das Problem steht darin, dass die Drehbank, die normale mit Support und Handsteuerung, unheimlich langwierig ist, weil ich jedes Mal messen, neu einstellen, Werkzeug wechseln muss. Das wird vermieden durch eine Maschine, die in den 1850er Jahren in den USA entstanden ist, nämlich die Revolverdrehmaschine. Die heißt nicht so, weil man sie für Revolverteile benutzt hat, was man auch getan hat, sondern weil sie hier einen Werkzeugrevolver hat mit 6 oder 8 Positionen. Da habe ich Werkzeuge drin. Das Material kommt durch die drehende Spindel von hinten und wird immer, wenn der Zyklus abgeschlossen ist, nach vorne geschoben. Dann gibt es hier einen Anschlag, es steht eine entsprechende Länge Material vor, und dann lässt man die Maschine drehen und der Mann fährt den Schlitten immer vor und zurück. Beim Vorfahren arbeitet das Werkzeug am Material, beim Zurückfahren wird weitergeschaltet aufs nächste Werkzeug. Wenn der einmal rum ist, ist das Teil fertig und das macht er einen ganzen Tag. Deswegen kann der am Tag ein paar hundert von den Stücken herstellen, während einer an einer normalen kleinen Mechaniker-Drehbank vielleicht auf 10, 15, 20 Stück kommt. Also ist wesentlich produktiver. Und das Interessante ist, ganz ähnliche Teile hat man in den 50er Jahren gebraucht für Perkussionsschlosspistolen für die amerikanische Armee. Und dafür ist diese Maschine entwickelt worden. Die hatten dann kein Feuersteinschloss mehr, sondern hatten Zündhütchen. Und die Flamme schlug dann durch das Nippel durch in den Lauf der Waffe rein und entzündete dort die Treibladung. Also im Grunde war die ganze Technologie schon da, die man dann fürs Fahrrad benutzen konnte. Und was hier entsteht, ist ein Teil, das fertig von der Maschine kommt, sofort verbaut werden kann und dadurch sehr viel billiger wird, wenn es in Größenmengen hergestellt wird. Das geht noch weiter mit diesen Maschinen, denn in den 70er, 80er Jahren werden die automatisiert. Die Maschine kann selbsttätig arbeiten. Das ist also eigentlich der erste Vollautomat in der Fertigung, der Revolverdrehautomat. Und der ist geeignet für Bearbeitung von Narben, für Laufringe von Kugellagern und. Also für ganz viele Teile, die man am Fahrrad braucht. Also wir sehen, so entstehen maschinenfertige Teile. Und die repetitiven Arbeiten, die dafür den Arbeiter drin gesteckt haben, sind jetzt schon in die Maschine gewandert. Die Maschine macht immer wieder dasselbe und der Arbeiter ist aber eigentlich in seiner Funktion noch etwas weiter abgesackt, der passt nämlich hier nur auf und wechselt die Werkstücke und hält eine Maschine an, wenn der Bohrer kaputt gegangen ist. Und der Mann, der die Maschinen einrichtet und genau einstellt, ist ein Einrichter, der eine höhere Funktion hat. Das ist der alte Facharbeiter. Also diese Automatisierung und Maschinisierung läuft einher mit einer Entwertung der Arbeitskraft. Wie geht es weiter mit den Fahrrädern? Wir sind ja jetzt hier schon ein bisschen sehr stark bei der Niederradproduktion gewesen. Das Niederrad entwickelt sich in den 70ern, fängt an mit so französischen Modellen, wo sie im Grunde dieselbe Rahmenkonstruktion haben, Massivrahmen mit Rautenquerschnitt wie bei den Velozipeden. Aber ja, sie haben jetzt die Ganzstahlkonstruktion und die Engländer entwickeln das sehr rasch weiter zu einer Konstruktion mit einem hohlen Rahmen, wo die entsprechenden Verbindungsteile eingelötet sind. Das ist eine wesentlich einfachere Konstruktions- und Herstellungsweise. Sie brauchen zwar immer noch geschickte Leute, die sauber löten können, aber sie haben nicht mehr diese schwierigen Schmiedearbeiten zu erledigen. Das Hochrad bleibt genauso wie seine beiden Vorgänger ein Oberklasse-Konsumartikel. Die Preise liegen so 250 bis 400 Mark im Deutschen Reich. Die Deutschen haben ähnlich wie die USA um 1880 die Produktion übernommen und bauen die auch, wobei die USA gleich sofort mit Austauschbau anfangen. Der Pope von der Columbia-Fahrradfabrik im amerikanischen Nordosten geht, also die Produktion aufnimmt, nachdem er vorher schon englische Fahrräder importiert hat, sofort in eine Nähmaschinenfabrik und sagt, so wie ihr das gemacht habt, austauschbare Nähmaschinen, nach derselben Methode wollen wir die Fahrräder bauen. Das Ding bleibt, wie gesagt, Oberklassefahrzeug. Dazu kommt, dass es von der Unfallgefahr her riskant ist für die Leute. Das können nur sportliche Menschen betreiben. Also in den Katalogen steht dann auch, dass die Dame und der beleibte ältere Herr doch lieber mit dem Dreirad durch die Gegend fährt. Das endet oft, auch das normale Fahren endet oft mit dem berüchtigten Kopfsturz. Und das Dreirad, obwohl es ein Nebenstrang ist, ist ein interessantes und wichtiges Teil, weil da Sachen entwickelt werden, die man später noch brauchen kann. Nämlich zum Beispiel ein Kettenantrieb, weil der Punkt, wo die Füße arbeiten, hin zur Achse, muss überbrückt werden. Man braucht Lenkgestänge, da wird auch ein Differential entwickelt, wie das später beim Auto kommt. Also das ist eine viel kompliziertere, teurere Maschine und ist auch schwerer zu fahren, weil sie dreispurig ist. Wie dem auch sei, den ganzen Problemen mit dem Hochrad versucht man dadurch auszuweichen in den 80ern, dass man Sicherheitsräder baut. Da gibt es die Hochradversion, wo man das Vorderrad wieder kleiner macht und hier eine Übersetzung einbaut, schon mit Kette. Und es gibt das frühe Niederrad mit dem Hinterradantrieb. Das ist im Grunde die Zukunft, aber der Rahmen sieht noch sehr seltsam aus. Da wird mit den Methoden des Hochradbaus, also Schmiedestücke und noch relativ dickwandige Rohre, was zusammengebaut, wo man sich manchmal fragt, warum ist das nicht zusammengeknickt beim Fahren. Andererseits muss man sagen, solche auf uns heute eher wabbelig wirkenden Konstruktionen haben den Vorteil, dass sie natürlich einen Teil der Schläge von der Straße abfedern können. Die Räder hatten ja noch Vollgummibereifung und keine Luftreifen. Das führte dann dazu, dass natürlich die Schläge, vor allem weil die Räder kleiner waren, wieder massiver durchkamen. Das Hochrad, weil es über Dellen im Boden weggehen kann mit dem großen Vorderrad, läuft relativ sanft auf bei Unebenheiten. Das Problem wurde hier wieder stärker. Gut, das geht weiter, dass ab 1880 die Rollenkette zur Verfügung steht, dass ab 86, 90 massenhaft nahtlose Rohre hergestellt werden können, ab Ende der 80er Jahre die allerersten Luftreifen kommen, Dunlop, dann Michelin in den 90ern und dass 1899 die Freilauf-Rücktrittnabe unter Umständen auch schon mit Dreigangschaltung vorhanden ist. Das heißt, um 1900 ist im Grunde dieses moderne Niederrad da. Dann will ich Ihnen noch kurz was erzählen über die Herstellung von Kugellagern. Das Kugellager ist ein sehr wichtiges Element, weil das sehr, sehr den ruhigen Lauf des Fahrrads und den leichten Lauf befördern kann. Es ist allerdings auch sehr komplex. Ja, es muss haltbar sein. Wenn die Kugeln nichts taugen und die Laufflächen nichts taugen, dann fängt es an zu knacken und dann macht das Fahren keine Freude mehr. Was ich dann als gängig herausstellt, so um 1900 rum, ist eine Achse, darauf der innere Laufring, der konische Laufring mit Innengewinde und der Lauffläche und mit einer Kontermutter festgesetzt. auf der anderen Seite dasselbe und auf die freien Enden werden dann die Ausfallenden des Rades gesteckt. Worin besteht jetzt der Vorteil dieser Konstruktion? Der Vorteil besteht darin, dass ich Lagerspiel, wenn es denn auftritt, sehr leicht wegregulieren kann. Das fängt schon bei der Montage an. Also wenn Sie das Lager montiert haben oder ist locker geworden, dann hätten Sie deutliches Spiel und die Achse würde schlackern, beziehungsweise das Rad schlackert auf der Achse. Das können Sie jetzt, wenn Sie hier die Kontermutter gelöst haben, durch Anziehen dieses Innenkonus sehr leicht ausregulieren. Sie drehen das fest, probieren an der Felge, ob es noch Luft hat oder nicht mehr wackelt und ob sich das Rad noch sauber dreht. Das heißt aber wieder, wir haben hier, wo im Grunde große Arbeit des Neuanpassens oder auch bei der Montage des Passens notwendig ist, haben wir hier eine ganz schnelle Methode, über die vorhandenen Elemente das Ding exakt einzustellen. Vergleichen Sie das mit der Speiche. So, wo kommen die Kugeln her? Das ist nämlich auch so eine Sache. Die erste Frage, wie macht man eine Kugel? Und die zweite Frage, woher weiß man, dass man eine Kugel gemacht hat? Es gibt Kugeln für Murmelspiele, für Vogelwiesen, so für Schnäpperschießen auf irgendwelche Holzvögel. Für die Jagd auf Vögel hat man steinerne Kugeln verwendet, mit Armbrüsten verschossen. Und die Methode, die herzustellen, seit dem 16. Jahrhundert war, dass man eine Art Mühle gebaut hat mit gerillten Steinen. Da werden auf die untere Bahn grob vorgearbeitete, also Würfel gelegt, bei denen man die Kanten und Ecken weggeschlagen hat. Der obere Läufer kommt drauf und der hat ein Schaufelrad und da lässt man einen Wasserstrahl drauf schießen, dann dreht sich das. Wenn sich das eine Nacht gedreht hat, haben Sie schon schön vorgeformte Rohkugeln, die Sie dann noch polieren können. Und der Wasserstrahl sorgt gleichzeitig dafür, dass das Gestein, was abgeschlagen wird, bei dem weicheren Kugelmaterial, dass das nach außen weggeschwemmt wird. Die Konstruktion haben die in Schweinfurt im Grunde Anfang der 80er Jahre übernommen, als dort die ersten Kugelfabriken für stählerne Kugeln hergestellt wurden. Da war das Ganze ein bisschen komplizierter. Man musste ausgehen von geschmiedeten oder gedrehten Kugelrohlingen, die in ihrer Form immer noch gerade Butzen oder Kanten hatten. Die wurden dann auf einer gerillten Gusseisenscheibe mit einem gerillten Schleifstein in Umlauf gebracht, bis sie grob ihre Form hatten. Und im Endprozess wurden die dann noch poliert zwischen zwei Gusseisenscheiben, die mit losem Schmirgel und mit Öl versehen waren. Irgendwann dazwischen hat man die Kugeln gehärtet und dann kriegten sie am Ende des Prozesses Kugeln raus, die hoffentlich rund waren. Aber nicht immer. Es gibt nämlich das sogenannte Gleichstick. Wenn Sie das zwischen zwei Platten legen und bewegen, haben Sie das Gefühl, das ist eine Kugel, aber in Wirklichkeit ist es keine. In der Tendenz sah es so aus, dass das Ding irgendwie eine Mischung zwischen einer Kugel und einem Tetraeder gewesen ist. Und das ist natürlich unangenehm. Wie kriegt man das raus, ob das Ding eine Kugel ist? Denn Sie haben Kugeln, die sind beim Fahrrad zwischen einem halben und 8 mm oder sowas, wenn es hochkommt. Und das Hauptproblem dabei ist immer, das sind sehr viele. Das sind keine Einzelstücke, wo Sie mal prüfen können. Es gab in den Staaten Kugelfabriken 1895, die 15 Millionen Kugeln im Monat gemacht haben. Das Problem ist die ungesteuerte Entstehung der Kugelgestalt. Die ersten Arbeiten über die Kugelgestalt und wie sie entsteht, sind wohl aus den 1980er Jahren. Also die wussten, es können Kugeln rauskommen, aber sie wissen nicht genau, wie es entsteht. Die Kugel macht eine ungesteuerte Taumelbewegung. Wie kann man prüfen, ob es eine Kugel ist? Da können Sie nur prüfen, indem Sie entweder das auf ein Brett, eine Art Tablett legen, die Kugeln so hin und her rollen lassen und dann gucken, wie die Lichtreflexe sind. Eingeübte Leute können die schlecht gemachten Kugeln identifizieren, heben die dann mit einem Magnetstift raus. Es gab eine Firma, die hat das Problem so zu lösen versucht, dass sie Prüferinnen eingestellt hatten, die jede Kugel, die gemacht wurde, in 6 Positionen mit einer Leere gemessen hat. Die Frauen haben am Tag 6.000 Kugeln vermessen und das waren dann 36.000 gleiche Messoperationen, die man an einem Tag gemacht hat. Das war keine schöne Arbeit. Die Mädels mussten auch nachmittags um 4 nach Hause, weil sie das mit dem Augen nicht mehr verkraftet haben. Das ist ein typischer Beweis dafür, was passiert, wenn eine Massenproduktion anläuft und bestimmte Schritte sind noch nicht automatisierbar. Da muss der Mensch wieder rein als Lückenbüßer. Also da können Sie auch an die Druckmaschine denken, da gibt es sowas auch mit dem Blatt einlegen und so. Gut. Es gibt aber zugleich andere Kugelprüfmethoden, die man sehr schnell automatisiert hat. Und das sind zwei intelligente Lösungen. Das eine ist die Härteprüfung. Die Kugel braucht eine bestimmte Härte. Die gehärteten Kugeln kommen in ein Gefäß. Ein Vereinzelungsmechanismus lässt die einzeln rausfallen auf eine gehärtete Stahlplatte. Die springen zurück. Wenn sie zu hart sind, geraten sie hier oben rein. Wenn sie zu weich sind, landen sie da. Und wenn sie die richtige Härte haben, kommen sie da an. Das ist eine schöne, elegante Lösung. Die andere elegante Lösung ist die Leistensortiermaschine. Da muss der Durchmesser sortiert werden. Die Kugeln kommen mit einem Hundertstel plus und minus aus der Maschine raus. Wenn Sie Kugeln mit zwei Hundertstel Abweichung ins Kugellager einbauen, tragen nur die dicksten und die kriegen durch die Überlastungen Knacks und auch die Laufbahn geht kaputt. Also Sie brauchen möglichst gleichmäßige Kugeln. Sortierung nach 5000stel Millimetern oder sowas. Und das macht diese Maschine. Zwei Leisten, fast, aber nur fast parallel. Die Kugeln rollen darauf lang und fallen immer dann, wenn sie den Durchmesser erreicht haben, nach unten ins Sortiergefäß. Auf die Weise kommen sie dann auch mit 15 Millionen im Monat zurecht. Also hier haben wir es wieder mit maschinenfertig gemachten Teilen zu tun, der Notwendigkeit zu automatisieren wegen der riesigen Mengen und den extrem repetitiven Arbeiten und Tätigkeiten, die dann noch für Menschen übrig bleiben. Wie kommen wir zur Massenproduktion? Am Anfang hatten wir den Anpassbau, so kann man das auch nennen, die alte Methode. Da haben sie die rohen Teile gegossen, geschmiedet, haben die dann von Hand halbwegs fertig gemacht, aber nicht ganz, und dann wurden die gepasst. Und was wir jetzt haben beim Fahrradbau und auch in anderen Bereichen ist mit dem Austauschbau, wir verwenden, das ist besonders für den Fahrradbau charakteristisch, in großem Umfang Halbfertigfabrikate. Bin ich nicht näher darauf eingegangen, weil ich zum Rahmenbau nichts gesagt habe. Das heißt Profile, Drähte, Rohre, Bleche. Aus diesen Halbzeugen werden Teile gefertigt, die zum Teil schon maschinenfertig sind, zum allergrößten Teil. Und ich habe eine maschinelle und automatische Fertigung von maschinenfertigen Teilen. Das Rad, da fertige ich vor Felgespeiche, Nippel, Narbe. Und bei den Lagern, die Lagerschale, die äußere, die Kugeln, den Konus und die Achse. Das kann alles auf automatischen Maschinen gemacht werden. Kette hatten wir nicht. Es gibt jetzt auch maschinenfertige Teile, die nicht genau gemacht werden müssen. Also zum Beispiel Unterlegscheiben. Da haben Sie zwischen Durchmesser der Achse und Innendurchmesser der Unterlegscheibe einen Millimeter Platz. Da brauchen Sie sich gar keine Sorgen zu machen. Interessant wird es bei so Sachen wie den Lagerkugeln, wo es um 200stel oder weniger geht. Das alles hat man um 1900 im Griff und deswegen kann man ein kostengünstiges Fahrrad bauen. Das ist aber gerade, was das Lager angeht, für das Fahrrad speziell so entwickelt worden. Dann erst wird das Lager zum klassischen Maschinenelement. Da gibt es kurz nach 1900 ein paar Berliner Ingenieure, die das nochmal aus anderen Gesichtspunkten heraus durchrechnen und dann das klassische Welzlager, das als fertige Einheit eingebaut werden kann, entwickeln. Das ist also der Weg oder der Unterschied nochmal zwischen dem Anpassbau und dem Austauschbau. Und der andere große wichtige Schritt ist, dass ich solche Konstruktionen habe wie am Lager, wenn ich es als Ganzes montiere oder am Rad, dass ich nämlich am Gewinde einstelle, statt irgendwelche Passarbeit zu machen oder irgendwelche Genaubearbeitung von Maßen. Und das hat den großen Vorteil, dass es nachher bei der Montage schneller geht und billiger wird, wenn ich solche Tricks einbaue. Wozu führt das? Es führt zu einer Industriestruktur, die ganz merkwürdig verteilt ist. Der Betrieb, der alles macht, ist relativ selten. Die Großen fangen mit sowas an, aber es kommt sehr schnell, dass zum Beispiel Lagerkugeln von woanders geliefert werden, weil das so eine spezielle Sache ist, muss man sich darauf konzentrieren können. Genauso sieht das mit der Kettenfertigung aus. Viele machen ihre eigenen Ketten, aber andere kaufen die auch ein. Das hängt auch mit der Saisonproduktion zusammen. Fahrrad ist eine Geschichte, die sich im Frühjahr am besten verkauft. Deswegen machen die im Herbst ihr neues Programm, produzieren über den Winter und hoffen dann auf gutes Wetter, damit sie viel verkaufen. Um diesen Gang auszugleichen, fängt man zum Beispiel an, Fahrradteile zu produzieren, die man gar nicht selber verbaut. Damit fördert man aber die Konkurrenz und man fördert eine Differenzierung des Industriezweiges in viele unterschiedlich große Betriebe. Es gibt die ganz großen, es gibt die mittleren und es gibt die kleinen. Der kleinste ist eigentlich der, der sagt, ich kaufe mir den Rahmensatz und die anderen Teile, löte das selbst zusammen, streiche das an und verkaufe mein eigenes Fahrrad mit meinem Herstellernamen drauf. Das ist sozusagen die untere Ebene. Die oberste Ebene sind große Fabriken wie Opel, Miele und andere mehr. Also wir kriegen eine sehr stark differenzierte Industriestruktur. Und das hat auch damit zu tun, dass der Montageaufwand gesunken ist, dass ich die Teile schon fertig kriege und sie dann zusammenschrauben kann. Das Ende dieser Kette ist ja, dass es der Laie zum Teil auch selber kann. Ein technisch begabter Laie, der kann also sein Fahrrad zumindest bis in die 70er, 80er Jahre selber reparieren. Inzwischen ist das von den Werkstoffen her und von technischen Feinheiten etwas schwieriger geworden. Konsequenz ist ein Preisabfall, der einerseits daher kommt, dass alles billiger wird, dass die Konkurrenz zunimmt. Die Konkurrenz nimmt auch damit zu, dass die Amerikaner ihre überschüssigen Maschinen, die sie im Boom 95, 96 gebaut haben, in den europäischen Markt reindrücken. Und um 1900 überschreitet der Fahrradpreis, so kann man sagen, die 100-Mark-Linie. Also es gibt teurere Fahrräder, aber es gibt Fahrräder um die 100 und unter 100, die sich dann jeder leisten kann. Und jeder ist in diesem Fall der Arbeiter oder die Arbeiterin, die sich um 1910 ein Fahrrad leisten können, damit in den Mai fahren, die Kirche im Dorf lassen und eine vergnügliche Mittagspause einlegen. Das heißt, das Fahrrad wird seit den späten 90er Jahren auch für die unteren Schichten erschwinglich und übernimmt eine wesentliche Funktion für den Alltagstransport, für den Weg zum Beruf und für die Freizeit. Und dieses selbe Fahrrad von 1900 ist heute noch allgemeinst im Gebrauch. Weltweit werden über 130 Millionen Fahrräder hergestellt und ich gehe davon aus, dass die allerwenigsten aus Carbonmaterial gebaut werden. Das sind die traditionellen englischen Fahrradbauformen aus den späten 40er Jahren, die in Indien und China weitergebaut werden und die aufgrund ihrer relativen Robustheit weltweit im Einsatz sind. Ob die sich ewig halten werden, wenn die dortigen besseren Kreise voll aufs Auto umgestiegen sind, wird man sehen müssen. Das ist einmal ein Zeugnis für die Haltbarkeit technischer Produkte, wenn sie gut konzipiert sind. Es ist auch ein Zeichen von Armut. Es ist aber auch ein Zeichen davon, dass es möglicherweise Wege aus dieser Armut gibt, die über solche Konstruktionen laufen. Ja, und damit wollen wir eigentlich dafür nur das Beste hoffen und ich höre jetzt mal auf, weiter zu erzählen und gut, ich danke Ihnen.
So wurden die ersten Fahrräder gebaut. Dr. Volker Benhard Wagenhoff ist Technikhistoriker und kennt sich aus wie kaum ein anderer. Vom Laufrad zur Hightech-Maschine, die Evolution des Fahrrades, lautete sein Vortrag.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.